Und wenn man sich das in den Medien ja angeschaut hat, letztes Jahr sind ja dann auch die Bescheide rausgegangen, ja, mal früher, mal später. Da ist natürlich, gibt es viele Fälle, wo jetzt plötzlich wirklich richtig viel mehr bezahlt werden muss. Ja, und das kann einem Vermieter womöglich jetzt erstmal egal sein. Der sagt sich dann, naja, ich lege das einfach um und der Mieter bezahlt. Aber wenn er plötzlich dann pro Monat 100 Euro mehr Nebenkosten hat, allein wegen der Grundsteuer, dann klappt das sicherlich auch nicht überall. Also da, das ist ein Riesenthema und es ist ja eben da, wo das Bundesmodell angewendet wird oder das modifizierte Bundesmodell. Und auch in Baden-Württemberg besteht ja die Möglichkeit, eben einen niedrigen gemeinen Wert nachzuweisen. Und das ist natürlich ein Geschenk für die Sachverständigen, ja.
Ja, hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr. Frohes Neues von uns, von Sachverstand mit Herz. Wir begrüßen euch ganz herzlich im Jahr 2025. Wir hoffen, ihr habt die Weihnachtsfeiertage, die Familie und das Silvesterfest gut überlebt und seid jetzt wieder gut in das neue Jahr gestartet. Und ja, wir freuen uns, dass ihr wieder mit am Start seid.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Ein frohes, neues, gesundes und erfolgreiches Jahr wünsche ich euch. Und ihr habt uns sicherlich vermisst, jetzt geht's weiter, ihr könnt wieder arbeiten, ihr könnt die Familien hinter euch lassen und habt endlich wieder sinnvolle Beschäftigung. Und wir starten jetzt quasi in das neue Jahr mit euch und mit?
Einer Saftkur. Nein.
Du, ich nicht.
Dem lieben Sebastian Driesen, wir freuen uns ganz, ganz sehr, dass du heute mit bei uns sein darfst. Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen.
Ja, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Und auch ich wünsche natürlich allen Zuhörern hier ein frohes neues Jahr. Ja, ich bin Sebastian Driesen. Ich bin Sachverständiger für Immobilienbewertung, bin Vermessungsassessor und als Senior-Expert für die Bereiche Markt- und Beleihungswertermittlung bei Sprengnetter tätig. Das heißt, ich bin im Endeffekt die fachliche Ansprechperson im Hause Sprengnetter. Wenn irgendwas neu entwickelt wird, weiterentwickelt wird, wenn irgendwelche fachlichen Fragen sind, da komme ich ins Spiel. Ich bin auch in der Sprengnetter Akademie als Dozent tätig schon sehr lange, bin als Autor in den Fachverlagsprodukten von Sprengnetter insbesondere tätig, schreibe aber auch gerne mal in anderen Veröffentlichungen. Und ich bin darüber hinaus auch noch im Arbeitskreis 6 des DVW. Da geht es eben auch um das Thema Immobilienbewertung und hier insbesondere, wie geht es mit der Immobilienbewertung weiter, wie können wir sie besser machen, wie wir sie transparenter machen. Das sind so Themen in diesem Arbeitskreis, wo auch der Peter Ache beispielsweise, Robert Klägenbrink, die waren ja auch schon mal mit oder ich hatte zumindest auch schon mal einen Podcast mit denen und kennt die beiden ganz gut. Darüber hinaus bin ich auch noch als Lehrbeauftragter für Immobilienbewertung an Hochschulen unterwegs und das ist ganz abwechslungsreich und macht unheimlich viel Spaß. Ich bin auch im Gutachterausschuss hier im Rhein-Sieg-Kreis, wo ich wohne, in Rheinbach wohne ich zwischen Bonn und Euskirchen. Und von daher habe ich da einen ganz guten Überblick, eigentlich was gerade so los ist, was passiert und wie sich das Ganze eben auch weiterentwickeln wird.
Wir freuen uns ganz, ganz sehr, dass du bei uns bist, weil wir heute ein ganz, ganz spannendes Thema auf der Agenda haben. Wir sind ja jetzt im neuen Jahr und neben all den guten Vorsätzen und den ganzen zahlreichen Angeboten für vegane Produkte bei Lidl, was uns jetzt wieder so Januar erachtet, blicken wir auf ein ganz, ganz spannendes Jahr in Hinsicht der mobilen Bewertung hin. Ja, also bedeutet, was haben wir für Änderungen, die dieses Jahr auf uns warten? Was gibt es für rechtliche Neuerungen? Darüber wollen wir heute mal gemeinsam sprechen. Aber vorher möchte ich die Kategorie des Wochenhighlights mal ein bisschen zusammenfassen und auf das vergangene Jahr blicken. Patrick, was war denn so dein Highlight von 2024?
Ich habe ganz viele Highlights, Anne, aber mein wirklich allergrößtes Highlight war der 13.05., der Tag, an dem ich unsere Partnerschaftsgesellschaft mit dir gründen durfte. Seitdem haben wir viel bewegt. Wir haben angefangen, glaube ich, mit unserem CESA-Programm, mit unseren Busaufträgen, die wir über Ausschreibung gewonnen haben, wirklich die Bewertungswelt ein bisschen zu einem besseren Ort zu machen. Das glaube ich, da bin ich sofort überzeugt. Und da auch nochmal mein persönlicher Dank an dich, Anne. Das macht wirklich viel Spaß mit dir.
Das kann ich nur zurückgeben, wirklich. Auf das nächste Jahr. Wir feiern ja dann bald Hochzeitstag.
Mit unserer eingetragenen Gemeinschaft hier, ne? Partnerschaft.
Eingetragene Partnerschaft. Ich weiß damals, wir sind von dem Notartermin dann gegangen und ich weiß, es ging irgendwie um Gesundheit und du sagtest zu mir, naja, ich bin ja jetzt meine eingetragene Partnerin, du bist jetzt für mein Wohlergehen zuständig. Wohl wahr, wir passen aufeinander auf. Lieber Sebastian, was war denn dein Highlight 2024?
Ja, es gab auch viele Highlights. Also wir haben neue Produkte bei Sprengeter eingeführt, wo ich eben maßgeblich beteiligt war. Wenn ich jetzt aber mal so persönlich für mich denke, auch im Hinblick aufs neue Jahr, war sicherlich ein oder das Highlight, dass Peter Ache auf mich zugekommen ist und eben gefragt hat, ob ich den Immo-Talk, den er bisher mit dem Robert Kregenbrink gemacht hat, regelmäßig, den Immo-Talk, das ist ein Format vom DVW, was regelmäßig stattfindet, alle 2 Monate meistens, wo dann Gäste geladen werden, wo aktuelle Themen besprochen werden. Und da hat er mich gefragt, ob ich das nicht mit jemandem übernehmen möchte, mit dem Andreas Ostermann. Und das hat mich sehr gefreut und das habe ich auch nicht lange nachdenken müssen. Da freue ich mich total drauf, jetzt quasi in diesem Jahr dieses Format zu übernehmen und da auch spannende Gäste zu begrüßen.
Toll, herzlichen Glückwunsch. Dann würde ich sagen, steigen wir gleich mal in das Thema eigentlich ein. Was erwartet uns denn 2025 alles Großartiges?
Ja, also 2025 wird sicherlich ein spannendes Jahr, vor allem, weil ja eine neue Bundesregierung dann eben auch gewählt werden muss. Das hat direkte Konsequenzen auf das Thema NHK, ja, die neuen NHKs.
Da hatte ich eigentlich gedacht, du sagst also, was wir auf jeden Fall nicht bekommen, sind neue NHKs.
Habe ich das schon mal erzählt? Ja. Das gab es doch zum Wettermittlertag, da hatte doch der Andreas Jardin gesagt, die gute Nachricht ist, am Ende des Jahres wird es neue NHK geben. Das Jahr steht nur noch nicht fest.
Absolut.
Das war auch gut, vollkommen recht.
Ja, das ist natürlich ein riesen Mammutprojekt und ist ja im letzten Jahr ist bekannt geworden, dass das in Teilen neu ausgeschrieben werden soll. Und das Ganze sollte eigentlich Anfang jetzt diesen Jahres ausgeschrieben werden, aber dadurch, dass die Bundesregierung jetzt eben nicht mehr so gut dasteht, also eigentlich gar nicht funktioniert und neu gewählt wird, ist damit jetzt im ersten Halbjahr nicht zu rechnen mit dieser Neuausschreibung, sondern es wird sich eben verzögern. Das bedeutet, das gesamte Projekt mit den NHKs wird sich wieder ein bisschen verzögern. Ja, das kann man jetzt schon sagen. Das sind also jetzt nicht gerade positive Nachrichten, weil die sind unbedingt notwendig, dass wir hier eben mit realistischen NHKs rechnen im Sachwertverfahren. Am Ende, ja, mathematisch gesehen ist es eigentlich egal, es ist eine Modellgröße, aber nur in der Marktwertermittlung haben wir eben diese Modellkonformität, dieser Gedanke und die Sachwertfaktoren. In der Beleihungswertermittlung ist das schon ein größeres Problem und am Ende finde ich auch immer in der Marktwertermittlung, Modelle sind ja schön und gut, aber die sollen irgendwie auch einigermaßen realitätsnah sein, damit sie auch Akzeptanz finden und man da nicht immer groß erklären muss, warum man jetzt einen Sachwertfaktor von 1,8 vielleicht anwendet oder irgendwie. Also von daher, ja, ist ein wichtiges Projekt und ich hoffe, dass das dann relativ schnell, zeitnah, wie auch immer, wenn die Regierung dann gebildet ist, dann eben auch beschlossen werden kann, dass es ausgeschrieben wird.
Man muss ja mal sagen, das hat ja auch eine gewisse zeitliche Abhängigkeitskomponente. Wir haben ja die Einführung, verbindliche Einführung der neuen Wertermittlungsmodelle jetzt quasi gemäß ImmoWertV auf 27 verschoben und jetzt muss man ja sagen, die sind ja maßgeblich dann ja auch, wären sie praktischerweise in Abhängigkeit der neuen NHK zu erstellen. Wenn das jetzt natürlich erst Ende 26 was wird, dann geht das ja wieder weiter nach hinten, ne?
Und das hängt alles miteinander zusammen. Es ist ja tatsächlich so, diese Übergangsregelung in der ImmoWertV, die soll ja erst noch kommen, die wird ja quasi rückwirkend dann letztlich verlängert, die Übergangsregelung § 53 ImmoWertV. Das ist auch noch, da habe ich mir auch die Frage gestellt, also wird das jetzt tatsächlich klappen? Ja, also ich meine, da steht ja vieles, wird jetzt wieder in Frage gestellt, kann das jetzt gemacht werden, wenn die Bundesregierung eben jetzt nicht funktionsfähig ist, aber da muss man mal abwarten. Ich hoffe, dass das war zumindest geplant oder ist ja geplant, dass das rückwirkend dann eben verlängert wird. Da müssen wir auch noch abwarten, das stimmt.
Ich habe ja auch im Podcast mit Peter Ache und Robert Kregenbrink ja das Thema andiskutiert, dass man sagt, wäre es nicht für solche Situationen, wie wir sie gerade haben, sinnvoll, dass wir die Kaufpreisdaten quasi freigeben, so wie im Modell Berlin, Ja, also dass die Sachverständigen wirklich darauf zugreifen können. Und wir haben ja zum Beispiel in Niedersachsen, ja, auch die Situation mit dem den Grundstücksmarktdaten, die öffentlich zugänglich sind. Da haben wir die Vergleichsfaktoren auch zumindest veröffentlicht, und zwar so, dass sie nochmal eigentlich monatlich über Aktualisierungen ja nochmal fortgeschrieben werden können. Ne? Also auch wenn das jetzt nicht impliziert ist, aber ich habe zumindest meine unterjährige Wertentwicklung, die abgebildet ist, ich habe meine Vergleichsfaktoren abgebildet, was ja letzten Endes immer mehr dazu führt, dass wir auch tatsächlich auch verständlichere Wertermittlungen haben, weil wir wirklich unsere Vergleichsmöglichkeiten haben, die Leute das verstehen. Und natürlich ist es offensichtlich ein großer Aufwand, die Kaufpreissammlung so offen zu legen. Da muss man ja auch viele datenschutzrechtliche Dinge berücksichtigen. Aber wäre das nicht auch ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, Leute, wir haben ja echt ein Problem in den NRK, das wird alles schon wieder nicht. Deshalb lasst uns doch mal vielleicht auf Länderebene schauen, dass wir die Kaufpreissammlungen für die ISO-Zertifizierten, für die öffentlich Bestellten so weit freigeben, dass sie auch direkt darauf zugreifen können, anstatt sich immer an diesen NRK lang zu hangeln. Also irgendwann muss das ja mal erledigt werden. Aber wäre das nicht vielleicht mal so ein Hilfsweg?
Das wäre schön und gut. Aber es ist ja auch diskutiert worden, wir haben dieses föderale System. Das heißt, jedes Bundesland ist eben eigenverantwortlich für das Thema Gutachterausschuss und eben auch Auskünfte aus der Kaufpreissammlung. Es gibt da ja auch quasi diese Ländertreffen, wo die sich absprechen, wo eben auch Vorschläge gemacht werden. Aber ob es am Ende dann umgesetzt wird oder nicht, das ist schwierig. Ja, da gibt es meistens immer ein paar Länder, die mitmachen. Das sind dann die Vorreiter. Da läuft das ganz gut, wie du es auch beschrieben hast. Aber gibt es auch immer wieder andere Länder, die dann nicht zu viel Daten veröffentlichen wollen, nicht zu viel Kompetenzen abgeben wollen. Und da wird es dann eben auch schwierig. Aber im Endeffekt, ja, da müssen wir hin. Oder das ist auch die Aufgabe der Sachverständigen eben. Ja, wenn eben das Sachwertverfahren nicht funktioniert oder auch mit dem Ertragswertverfahren, dass man dann eben hingeht und sich die Kaufpreise holt. Und die Möglichkeit besteht ja auch in den Bundesländern. Ja, da gibt es ja Regelungen, in manchen ein bisschen strikter, da muss man öffentlich bestellt und vereidigt oder zertifiziert bei einer nach 17024 akkreditierten Zertifizierungsstelle eben sein. Ja, das heißt, man muss bestimmte Qualifikationen mitbringen, damit man adressbezogene Auskünfte aus der Kaufpreissammlung bekommt. Aber am Ende ist es natürlich wichtig, ja, dass man dann die Daten zur Verfügung steht, dass man sich die anschaut. Aber ein weiteres Problem, ja, also unabhängig davon, ist ja im Endeffekt, kann ich mit den Daten am Ende auch wirklich gut arbeiten? Also es reicht nicht, dass ich die Daten für Gutachterausschuss bekomme mit den Merkmalen, die aufgenommen haben. Das Problem ist hier häufig, dass die Merkmale nicht vollständig sind teilweise. Ja, dass das zum Beispiel das Thema Energieeffizienz von den Gutachterausschüssen gar nicht abgefragt wird oder unzureichend. Und dann eben auch häufig über Fragebögen einfach dann Informationen von den Eigentümern übernommen werden. Da weiß man nicht, ja, da haben die eine Wohnfläche irgendwie im Kopf oder haben sie vielleicht aus den Bauunterlagen, aber weiß man es nicht. Das ist dann eben auch mit gewissen Unsicherheiten verbunden und von daher ist da schon noch viel Arbeit drin. Ja, also die Daten sind gut, die sollte man verwenden, aber teilweise versteht man die Kaufpreise auch trotzdem nicht, weil eben nicht alle notwendigen Informationen vorliegen.
Sag mal, Sebastian, was mich interessieren würde, du arbeitest ja auch im Gutachterausschuss. Mal abgesehen davon, bist du eigentlich zusammen mit Stefanie Schäfer im Gutachterausschuss?
Ja, genau. Stefanie Schäfer okay. Ist auch im Gutachterausschuss.
Da seid ihr ja hochrangig besetzt, da, Alter. Chapeau, so einen Gutachterausschuss wünscht man sich. Naja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, war, wenn wir beim Gutachterausschuss über Kaufpreissammlungen sprechen, dann ist es ja in der Regel so, dass die Geschäftsstellen, die Mitarbeitenden in den Geschäftsstellen diese Objekte nachbewerten, ja, und dann letzten Endes daraus ihre Veröffentlichung machen. Ist es bei euch der Fall, dass aktiv Gutachten eingesammelt werden, um abzugleichen, okay, ich habe hier eine Transaktion und dazu gibt es ein Gutachten von einem Mitglied aus dem Gutachterausschuss beispielsweise. Werden solche Dinge bei euch herangezogen? Also ich bin ja im Kreis Nordfriesland tätig. Da ist es zum Beispiel gar nicht so. Und das habe ich jetzt neulich diskutiert, dass ich gesagt habe, naja, also vielleicht könnte man mal darüber nachdenken, wenn man Gutachten geschrieben hat für Objekte, die nachher auch vertransaktioniert wurden, dann hat man ja eine viel bessere Datengrundlage.
Absolut. Das wird nur mit den Gutachten gemacht, die der Gutachterausschuss selber schreibt. Also die schreiben auch tatsächlich viele Gutachten. Die werden dann immer wieder herangezogen und geschaut, aber jetzt nicht aktiv auf andere Sachverständige tätig werden. Also auch nicht auf Sachverständige, zumindest auf mich jetzt noch keiner zugekommen. Ich werde das aber demnächst mal ansprechen. Ich finde die Idee ziemlich gut. Das, was die machen, ist eben regelmäßig schon gucken, bevor verkauft wird, also die Inserate. Ja, die speichern die sich ab aus dem Internet, aus den Portalen. Die gucken sich auch an, wenn was verkauft wird. Die haben ja schon Kontakte, es sind ja auch einige Makler mit dabei im Gutachterausschuss, dass sie sich dann Informationen noch zusätzlich holen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie rein auf diese Fragebögen eben dann, ja, dass das das Einzige ist, was die bekommen. Aber in vielen Fällen ist es das aber tatsächlich auch so. Ja, aber die versuchen schon, die wissen selber, dass sie da Probleme haben und diese Informationen benötigen. Aber dieser Hinweis, der ist natürlich ganz gut. Dafür müssten die natürlich auch wissen, ja, wer war dann eben als Gutachter dort tätig. Und dann müsste man eben auch natürlich, ja, die Gutachten dürfen immer nur wenn es einen Zweck erstellt, und da sichert man sich auch als Sachverständiger irgendwie ab aus Haftungsgründen, darf nicht weitergegeben werden und, sind sicherlich auch nochmal diese rechtlichen Aspekte, wo man nochmal drüber sprechen müsste. Aber die Idee an sich ist natürlich sinnvoll.
Ich kam da neulich drauf. Ich glaube, der Wolfgang Gerrit Weber, der veröffentlicht hatte, dass er jetzt irgendwie beim IVD oder so Datenlieferant ist für quasi Gutachtenwerte oder Verkehrswerte. Ja, ich meins. Er möge es mir nachsehen, wenn das sicher ist. Er ist ein feiner Kerl. Aber und dann habe ich gedacht, ja, also mal abgesehen davon, dass man Marketing und Gutachterausschuss jetzt nicht unbedingt übereinander bringt, aber wäre das ja ein Punkt, wo man sagt, naja, ich bin Datenlieferant, also grundsätzlich, weil es ja auch vielleicht eine Gruppe an Transaktionen erfasst, die so nicht erfasst würden, nämlich die Share Deals quasi, ja, dass ich da auch mal einfach Einblicke kriege in was ist denn innerhalb, zum Beispiel, wie hoch sind die BOGs, wenn ich innerhalb der Familie verkaufe, ja, wenn ich weiß ich nicht, im Rahmen der vorweggenommenen Erfolge vertransaktioniere oder sowas, dann muss ich ja die BOGs nicht raten, sondern ja, man sieht, was hat der Sachverständige ermittelt, wie wurde dann das nachher vertransaktioniert. Und dafür darf der Sachverständige quasi, auch wenn er nicht Mitglied des Gutachterausschusses ist, kriegt er kostenfrei die Auskunft aus der Kaufpreissammlung. So. Mhm. Und das wäre ja etwas, das ließe sich ja auch, ich sag mal, ausreichend anonymisieren im Hinblick auf, dass ich zum Beispiel nur den Rechenkern, ne, also quasi nur die Formulare, Bewertungsformulare oder sowas extrahiere oder sowas. Das fände ich, das wäre mal so ein Punkt, wo man wirklich weiterkommen würde. Aber es ist, glaube ich, schwierig, da so Innovation nach reinzubringen, ne?
Ja, das ist, da tun sich Verwaltungen häufig schwer tatsächlich. Aber das ist möglich. Ja, das ist ja letztlich, wenn man so will, kann man das ja als Win-Win-Situation verstehen. Ja, für beide Seiten. Der Gutachterausschuss, der ist ja nicht nur Datenlieferant, sondern der muss ja auch Daten sammeln und auswerten. Also von daher ist das ja schon wichtig, dass er an die Daten rankommt. Und für den Sachverständigen, wenn er dadurch eben vielleicht kostenfrei oder was auch immer man sich da noch für Vorteile einfallen lassen kann, an Daten kommt. Ja, finde ich ganz sinnvoll. Absolut.
Was gibt's denn noch Neues im nächsten Jahr? Also bei den NHK sind wir uns ja einig, dass wir noch nicht uns darauf verlassen können, ob sie wirklich neu sind nächstes Jahr. Was gibt's denn sonst noch so?
Also ein Riesenthema ist natürlich aktuell eben die Grundsteuer. Ja, also das betrifft einfach jeden, nicht nur jeden Immobilieneigentümer, sondern es ist ja also einmal jede Immobilie, jeden Immobilieneigentümer, aber auch, weil die Grundsteuer auf den Mieter dann umgelegt werden kann, natürlich auch die Mieter. Also es betrifft letztlich alle Menschen in Deutschland. Und wenn man sich das in den Medien ja angeschaut hat, letztes Jahr sind ja dann auch die Bescheide rausgegangen, ja, mal früher, mal später. Da ist natürlich, gibt es viele Fälle, wo jetzt plötzlich wirklich richtig viel mehr bezahlt werden muss. Ja, und das kann einem Vermieter womöglich jetzt erstmal egal sein. Der sagt sich dann, naja, ich lege das einfach um und der Mieter bezahlt. Aber wenn er plötzlich dann pro Monat 100 Euro mehr Nebenkosten hat, allein wegen der Grundsteuer, dann klappt das sicherlich auch nicht überall. Also das ist ein Riesenthema, und es ist ja eben da, wo das Bundesmodell angewendet wird oder das modifizierte Bundesmodell. Und auch in Baden-Württemberg besteht ja die Möglichkeit, eben einen niedrigen gemeinen Wert nachzuweisen. Und das ist natürlich ein Geschenk für die Sachverständigen. Ja, also die Sachverständigen sich eben darauf spezialisieren, oder das heißt spezialisieren. Es geht ja letztlich darum, dieser Nachweis des niedrigen gemeinen Wertes ist letztlich Verkehrswertermittlung. Aber ich muss, das steht eben auch so drin, ich muss eben öffentlich bestellt und vereidigt oder zertifiziert bei einer nach 17.024 akkreditierten Zertifizierungsstelle sein. Und dann kann ich diese Gutachten dann eben auch zur Verfügung stellen und eben, dass der Steuerpflichtige die einreichen kann und dann eben weniger Grundsteuer zahlt. Aber auch wenn ich eben nicht diese Qualifikation habe, es ist ja auch diese Vorstufe, man weiß ja gar nicht, kann ich das einreichen? Es gibt ja, ich meine, der nachgewiesene Wert muss ja 30% oder 28,6% geringer sein als eben der Grundsteuerwert. Im Gesetz ist es ja anders formuliert, da steht ja quasi von dem niedrigeren gemeinen Wert 40% höher der Grundsteuerwert. Ja, prozentual, wenn man das umrechnet, ist es aber eben dann diese 28,6%. Und das ist quasi diese Vorprüfung. Ja, das heißt, dass, ja, ich meine, ich habe auch die Anfragen und ihr vielleicht auch schon gehabt, dass man das eben dann einfach mal prüft. Und wenn eben dann diese knapp 30% eben darunter möglich sind, durch welche Besonderheiten auch immer, ja, BOGs, besonders großes Grundstück etc., dann kann man schon in diesen Bereich kommen und dann lohnt sich das. Und das heißt, ich habe einmal diese Beratungsdienstleistung, die ich eben anbieten kann und eben auch gegebenenfalls bei dem einen oder anderen dieses Gutachten.
Spannend.
Wir haben ja in Niedersachsen ein eigenes Modell, aber auch da spielt das eine Rolle. Wir haben ja diesen Lagefaktor quasi. Und auch da haben wir hier schon erste Probleme und tatsächlich auch, wir sind ja von dieser Rechtsprechung dementsprechend ausgenommen, weil es nicht ums Bundesmodell geht. Und unsere Landesregierung hat sich da auch jetzt noch nicht darauf eingelassen, dass man das im Einzelfall auch entsprechend nachweisen könnte. Aber das ist ein Riesenthema. Das ist Fluch und Segen zugleich, weil ich immer wieder sage, wenn wir Sachverständige wirklich mal auf unser Arbeitsportfolio gucken, was wir so alles machen, das wird ja also immer mehr. Ne? Und das ist dann natürlich auch so, das muss man ehrlicherweise auch sagen, man muss so ein Gutachten zu fiskalischen Zwecken auch immer wollen, weil das ist ja keine Einbahnstraße. Da zieht sich in der Regel ja immer noch mal eine Diskussion nach. Und da muss ich auch sagen, da tun mir natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen in den Finanzämtern leid, weil die haben ja auch einen Prüfaufwand, der ist ja schier nicht mehr zu bewältigen. Und da muss man mal sagen, die haben ja doppelt ins Klo gegriffen. Die haben ja diese ganzen Restnutzungsdauer-Dinger auch noch auf dem Tisch liegen. So, und das ist ja personell gar nicht mehr stemmbar. Ja, also da wird sich ja sicherlich irgendwann wird es da aus den Länderministerien irgendwelche Arbeitsanweisungen geben, wie man damit umgeht. Ich erinnere mich da gerade, deshalb muss ich so lachen, an die Euro-Bargeld-Einführung. Ich war damals ja noch in der Bank und am ersten Tag der Euro-Bargeld-Einführung galten noch unsere normalen Richtlinien für die Revision, wenn wir Kassendifferenzen hatten. Und dann haben wir am ersten Abend, ich glaube, 5 Stunden Kassendifferenzen gesucht, weil wir so hohe Differenzen hatten, weil wir unfassbar viele Kassenposten hatten. Nach einer Woche mussten wir Kassendifferenzen erst ab 10.000 Euro melden. Also, weil das war nicht mehr schaffbar. Und das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ja, so passt man sich ans Leid an, ein Stück weit. Ne? Ja. Und das wird ja anders nicht zu handeln sein. Also man muss sagen, ich habe, wenn ich nach Bremen gucke, mein Lieblingsbundesland, ja, die sind im Moment schon mit ihren Prüfungen, was die Nachweise des niedrigen gemeinen Wertes angeht, bei 4,5 Jahren. Sie haben ja nur 5 Jahre Zeit. Und das ist natürlich auch für einen selber höchst ärgerlich, wenn man nach 4,5 Jahren Gutachten wieder auf den Tisch kriegt. Und dann soll man da Stellung dazu nehmen. Ne? Also das sind so Punkte. Ja, ich hatte es gerade schon angesprochen, Restnutzungsdauergutachten, 22. Ja. November. Es kam nichts dazu. Ich glaube, es wird auch erstmal nichts mehr weiter dazu kommen, wenngleich sich wahrscheinlich alle eine Klarstellung wünschen. Glaubst du, die kommt jetzt im neuen Jahr?
Ich glaube schon, dass sich die Länder, die haben es jetzt über den Bundesrat eben nicht geschafft, diese Änderung herbeizuführen. Das heißt, vielleicht nochmal, um alle abzuholen mit den Nutzungsdauergutachten, ja, Paragraph 7 Absatz 4 Satz 2 Einkommensteuergesetz besteht die Möglichkeit eben bei vermieteten Immobilien, ja, dass man eben die typisierte Nutzungsdauer, die das Finanzamt ansetzt. Da geht es um die AFA, also die Abschreibung für den Gebäudewertanteil über 50 Jahre, in der Regel zumindest, da gibt es auch noch je nach Gebäudealter Unterschiede, aber in der Regel eben die 50 Jahre, kann ich dann 2% abschreiben, und wenn das Objekt eben schon ein paar Jahre alt ist, weil diese 50 Jahre nicht ab Baujahr beginnen, sondern ab dem Zeitpunkt des Kaufs oder Herstellung eben des Objektes, wenn das jetzt ein paar Jahre schon alt ist, mal aus den 70er Jahren, und ich habe es jetzt gekauft und dann werden da 50 Jahre dran geschrieben, dann ist das eben teilweise nicht mehr wirklich realistisch. Und dann kann man eben so ein Gutachten zum Zwecke des Nachweises der kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer eben einreichen. Gibt es auch schon einige Kriterien, wie die Gutachten, was da drin abgehandelt werden muss, welche Sachverständigen oder welche Qualifikation Sachverständige haben müssen und so weiter. Aber das war eben sehr inflationär, das Ganze geworden in den letzten Jahren, vor allem, weil die Ortsbesichtigung nirgendwo steht, dass sie verpflichtend durchzuführen ist. Ja, also wenn man mal überlegt, ist es für den normalen Sachverständigen eigentlich klar, ich muss die Ortsbesichtigung machen, ich unterschreibe das Ding ja auch am Ende. Aber es gibt eben dann auch die Internetportale oder einige Internetportale, die das eben ohne Ortsbesichtigung machen. Wir haben das bei Sprengeter damals eben auch gemacht, machen das auch immer noch, diese Option ohne Ortsbesichtigung, weil wir da eben auch diesen Wettbewerbsdruck haben. Wir empfehlen aber dringend auf jeden Fall schon mit Ortsbesichtigung. Ich persönlich bin der Meinung, man kann das theoretisch auch ohne Ortsbesichtigung machen. Ja, dafür brauche ich aber wirklich aussagekräftige Fotos, ich brauche aussagekräftige Unterlagen und. Und wenn ich irgendwo was unplausibel habe, dann muss ich da eben hinterher telefonieren und vielleicht am Ende doch die Ortsbesichtigung machen, weil ich bin ja verantwortlich. Ich als Sachverständiger unterschreibe das Ganze, ja. Also von daher, ja, ich hätte mir so eine Klarstellung gewünscht. Ja, dann wäre das auch für alle klar gewesen mit verpflichtender Ortsbesichtigung. Das ist jetzt eben auch ausgeblieben. Was gut ist, ist, dass das nicht so durchgegangen ist, wie der Bundesrat das wollte. Der wollte es ja quasi abschaffen. Also nur noch für die Schrottimmobilien, wenn die nachgewiesene Nutzungsdauer kleiner 10 Jahre ist. Und das ist ja, wenn man überlegt, wenn man Objekte normal instand hält, ist das im Grunde genommen nie der Fall. Das heißt, nur wenn es wirklich nicht mehr nutzbare Immobilien sind. Und damit war diese Möglichkeit eben, wäre die nicht mehr da gewesen. Und das hätte Investoren natürlich auch wieder abgeschreckt, in Bestandsimmobilien zu investieren. Das ist ja schon eine gute Möglichkeit, um eben die Steuer zu optimieren. Also von daher, ich hätte es auch für wahrscheinlich schwierig empfunden, ja, dass das verfassungskonform gewesen wäre.
Ja. Und vor allem, daher, es wäre ja rückwirkend dann in Kraft getreten. Und das hätte ja wirtschaftliche Entscheidungen ad absurdum geführt, die das ganze Jahr über getroffen wurden.
Absolut. Also ich denke, wenn der Bundesrat nicht so viel hätte gefordert, dann wäre das wahrscheinlich auch durchgekommen. Ja, wenn die gesagt hätten, so, wir machen jetzt hier, wenn es unter 20% oder unter 30% jetzt ist und nicht gerade dann, sie haben ja wirklich 80%. Nur für die Fälle, wo 80% die tatsächliche Nutzungsdauer geringer ist, ist es möglich. Das ist abstrus. Ja, und dann mit der Ortsbesichtigung, wenn die das ein bisschen weniger gefordert hätten, wäre das wahrscheinlich alles durchgegangen. Ist aber nicht passiert. Das hat jetzt eben Vor- und Nachteile. Und das Gute ist aber auf jeden Fall aus Sachverständigensicht, ist es weiter möglich. Ja, und wenn ich mich da so ein bisschen in diese Nische steuerliche Wertermittlung eben eingearbeitet habe, das ist ja nicht nur eben hier dieses Thema kürzere Nutzungsdauer, auch das Thema Kaufpreisaufteilung. Ja, auch da kann auch Verkehrswertgutachten erstellt werden. Dann muss eben der Bodenwert ins Verhältnis zum Verkehrswert. Und dieses Verhältnis kann auf den Kaufpreis angebracht werden. Das ist schon interessant und spannend. Und da geht es ja auch darum, dass die Bemessungsgrundlage für die AFA später, für die Abschreibung quasi, ja, der Gebäudewert selber dann eben ermittelt werden muss. Und auch das ist ein großer Hebel. Ja, und viele, also man kann es ja in den Kaufvertrag mit aufnehmen, die Kaufpreisaufteilung. Das machen aber viele nicht. Vielen ist das gar nicht bekannt. Der Notar weist auch nicht darauf hin. Und dann ist es am Ende so, dass meistens eben diese Excel-Arbeitshilfe vom Bundesfinanzministerium genutzt wird, die aber natürlich auch typisiert ist. Ja, und da kann man als Sachverständiger eben auch über ein Gutachten dann eine realistischere, eine marktgerechtere Kaufpreisaufteilung vornehmen, die dann eben vom Finanzamt auch, ja, wenn es nachvollziehbar ist, alles dann zu akzeptieren ist. Also von daher, auch das ist sicherlich in diesem Jahr weiterhin ein Thema. Ja, einmal Nutzungsdauergutachten, Kaufpreisaufteilung, dann kommt das Thema Grundsteuer. Und es gibt ja auch noch den Nachweis des niedrigen gemeinen Wertes, wenn es um Erbschaft und Schenkungssteuer geht. Also da gibt es schon wirklich viel zu tun für die Sachverständigen. Und das finde ich per se jetzt erstmal schön.
Ja, definitiv. Also ich bin auch voll dabei. Es ist halt etwas, und da muss man sagen, da muss man halt auch klar, deutlich und sauber arbeiten. Denn wie gesagt, das ist keine Einbahnstraße. Und was mir noch eingefallen war zu diesem ganzen Thema, diese, ich sag mal, großen Anbieter, diese, ich nenne sie jetzt mal Billigheimer, der Restnutzungsdauergutachten, die arbeiten ja zum Beispiel auch damit, dass die Sachverständigen gar nicht persönlich vor Ort sind, aber zum Beispiel Objektbesichtiger rausfahren. Und da habe ich ja in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, Vorsicht an der Bahnsteigkante, wenn ich öffentlich bestellt oder ISO-zertifiziert bin, also ich könnte das jetzt alles wiederholen, wie das richtig heißt, aber wir wissen ja, worum es geht, dann verstoße ich gegebenenfalls gegen mein Höchstpersönlichkeitsgebot, ja, weil ich muss ja letzten Endes mich davon auch dann vor Ort überzeugen. Und das ist ja immer noch ein Thema, was von den Zertifizierungsstellen ganz unterschiedlich gehandhabt wird, ob sowas überhaupt geht oder nicht. Hm. Ja, und in der öffentlichen Bestellung ist das auch sehr deutlich geregelt, dass ich eigentlich gar nicht mit Objektbesichtigern arbeiten kann. Ja, so wie das von den Formulierungen ist. Und da stellt sich ja schon die Frage, zum Beispiel bei, wie verhält sich das mit einer Videobesichtigung? Ja, das sind zum Beispiel auch so Dinge, die mal geklärt werden müssen, glaube ich.
Ja, also es ist tatsächlich so, in den Regelungen steht es teilweise drin, teilweise ein bisschen verschachtelt, dass man so und so interpretieren kann. In der Mustersachverständigenordnung für die öffentlich Bestellten steht es auch drin, aber da weiß man ja auch, jede Kammer weicht teilweise hier und da ein bisschen davon ab. Von daher, also ich denke mal, bei den meisten Sachverständigenordnungen für die öffentlich Bestellten wird es wahrscheinlich auch drinstehen, da gehe ich mal von aus. Bei den Zertifizierungsstellen bin ich mir da nicht ganz so sicher. Da ist es etwas offener gehalten worden. Vor allem, wenn man sich anschaut, die Zertifizierungsstellen, wenn die für Kreditinstitute eben dann auch tätig sind, da funktioniert es gar nicht anders. Ja, da hat man eben die Objektbesichtiger und eben die Sachverständigen. Das muss so eins in eins laufen. Sonst ist das gar nicht möglich, deutschlandweit dann eben diese Bewertung durchzuführen. Und deswegen ist es, glaube ich, bei den Zertifizierungsstellen eher so ein bisschen in beide Richtungen interpretierbar. Ja, ich hatte eben schon gesagt, der Sachverständige unterschreibt, der darf nicht nur stempeln. Ja, das ist für mich so das A und O. Der ist dafür verantwortlich. Ja, der muss wirklich dem vertrauen, was da passiert. Und das muss dann eben, also zumindest bei dieser Art jetzt bei den Nutzungsdauergutachten, ist es jetzt kein Verkehrswertgutachten. Ja, es ist, ist ja ein ganz anderer Zweck. Und da ist eben dann die Frage, ob das dann zwingend mit der Ortsbesichtigung erfolgen muss, wenn dann eben wirklich aussagekräftiges Material von einem Besichtiger oder eben vom Eigentümer und die ganzen Unterlagen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mit dem guten Gewissen das so unterschreiben kann, ich eben als öffentlich Bestellter oder Zertifizierter, dann ist das aus meiner Sicht auch okay und akzeptierbar. Zumindest solange es nicht anders geregelt ist und das verpflichtend vorgegeben ist mit der Ortsbesichtigung. Ja, aber das wird sicherlich kommen. Die Länder werden sich zusammentun. Das hat jetzt eben über den Bundesrat nicht geklappt. Deswegen wird möglicherweise nochmal so ein BMF-Schreiben kommen. Wir hatten das ja im Februar 23, kam mir das eine, das Schreiben schlechthin, woran man sich dann eben auch dann halten muss. Und das könnte ich mir vorstellen, dass sowas überarbeitet wird. Und ja, das spricht jetzt aus meiner Sicht auch erstmal nichts gegen. Ja, wenn es klare Regeln sind, dann weiß man zumindest, ja, womit man es zu tun hat und was man machen muss, und dann ist das okay.
Das gilt dann auf jeden Fall so lange, bis der BFH wieder was dagegen hat. Aber gut.
Absolut. Das ist ja wirklich so ein interessantes Spielchen, wie das da immer hin und her geht. Ja.
Ich hab noch eine ganz kurze Frage. Thema Novelle des JVEG. Hast du da noch was von gehört? Wir Sachverständigen sollen ja mehr Geld kriegen. 9% war die Rede. Ist da irgendwas von gekommen? Ich habe nichts mehr gehört.
Genau, also das ist auch mein Stand. Ich finde das immer schön, ja, wenn es mehr Geld gibt, auch dann vor allem für die gerichtlichen Sachverständigen, wenn man sich anschaut, was man außergerichtlich eben bekommen kann, und dann fällt man so ein bisschen in Ohnmacht, was es denn nur bei Gericht gibt, eben für den Sachverständigen. Ja, total wichtig und notwendig, damit man eben auch die Sachverständigen nicht abschreckt. Es gibt Probleme, überhaupt dann Sachverständige für die Gerichte zu motivieren, dass sie dafür eben auch arbeiten. Und deswegen ist das nur notwendig. Der BVS hat sich da jetzt auch stark eingesetzt. Der BVS hat ja auch vor, ich glaube, es ist jetzt schon anderthalb oder zwei Jahre her, hat er auch eine Umfrage gemacht, wo man da einmal sieht, okay, was ist eigentlich so das übliche, ja, der übliche Stundensatz von Sachverständigen. Ja, und da liegt man schnell so bei 160, 170 im Schnitt. Ja, in Einzelfällen hat man auch schon mal schnell 250 bis 300 Euro, ist mir auch schon aufgefallen. Das sind da natürlich ein bisschen die Koryphäen unter den Sachverständigen. Aber wenn man dann sich anschaut, was es eben aktuell im JVG gibt, dann ist das natürlich eine große Diskrepanz und die muss geschlossen werden. Und dann, ist das eben, wenn es denn hier unter 10% nur in Anführungszeichen ist, natürlich auch nicht viel, aber immerhin etwas. Aber auch da muss die Bundesregierung erstmal gucken, dass sie wieder eine Mehrheit hat, dass es überhaupt eine Bundesregierung gibt, eine funktionierende.
Ich wollte gerade sagen, dafür müssen wir erstmal eine haben.
Und dann geht das dann hoffentlich auch seine Dinge. Das ist ja meistens so ein langwieriger Prozess. Und wenn es dann im JVG steht, dann ist es auch schon wieder veraltet und man müsste es eigentlich direkt wieder anheben. Das ist ja jedes Mal die
gleiche Sache. Ja. Vielleicht für die, die es nicht wissen, im Moment sind es 115 Euro, die wir da bekommen. Das ist ja, also im Vergleich, sagt man immer, es gibt ja diesen Justizrabatt, weil das ein ja ein guter und regelmäßiger Kunde ist, deshalb gibt es ein bisschen Rabatt. Naja, aber wenn man das jetzt mal, also das ist ja ungefähr, ich sag mal, ein Drittel Rabatt. Muss man jetzt schon mal drüber nachdenken, ob das so angemessen ist. Ne? Absolut. Ja. Also, dann haben wir ja quasi schon genug Dinge, auf die wir uns freuen können oder auf die wir warten können im neuen Jahr. Fällt dir noch irgendwas ein, was noch ganz brennend wichtig ist? Du machst ja auf dem Jahreskongress immer dieses gestern noch Immobilienbewertung, gestern, heute, morgen, ne, und auch den Ausblick.
Ja.
Und das Wichtigste für mich ist immer, wie haben sich die Gebührenordnung der Gutachterausschüsse entwickelt. Ja. Hast du da schon ein Preview für uns oder veröffentlichtest du das erst auf dem Jahreskongress? Wann ist es? 30. 31. Ne?
Genau, am 30. 29. 30. Januar, genau. Da freue ich mich mal drauf. Das ist immer ein sehr schöner Vortrag, weil ich da quasi von allem so ein bisschen was erzählen kann und da quasi jetzt auch nicht groß in die Tiefe gehen kann. Ja, dafür gibt es dann eben weitere Vorträge und auch Workshops, wo das dann eben nochmal ein bisschen detaillierter geregelt wird, aber es gibt einen guten Überblick. Ich warte immer so, bis ich dann wirklich den Vortrag abgeben muss, weil häufig ist es am Jahresanfang, dass die zuständigen Stellen dann nochmal in den Ländern die Gebührenordnung anheben. In Hamburg ist es ja, weiß man es, da ist es jedes Jahr 3% nach oben. Die machen das eiskalt, finde ich auch gut. Ja, in Kiel, das finde ich auch ganz interessant, die haben seit 2000 nicht mehr angehoben. Ich hatte auch mit dem Vorsitzenden mal gesprochen jetzt letztens und hatte ihn darauf auch explizit angesprochen und meinte, will er nicht langsam mal ein bisschen anheben? Das ist nämlich wirklich verdammt wenig, was da der Bürger für ein Gutachten ausgibt. Und das ist für uns Sachverständige natürlich total blöd. Ja, der Gutachterausschuss, der auch Gutachten anbietet, der macht das da quasi für den Spottpreis. Aber er hat mir dann gesagt, kann ich beruhigt sein, die wollen gar keine Gutachten erstellen. Ja, also wenn es hochkommt, haben die wohl ein Gutachten pro Jahr.
Okay.
Und ich meine, da habe ich nichts gegen. Ja, also ich meine, die Gutachterausschüsse sollen Daten sammeln, auswerten, veröffentlichen, Transparenz herstellen. Ja, das sollte ja eigentlich sowieso die Hauptaufgabe sein. Und dieser Gutachterausschuss macht das eben auch so. Ja, aber es sind tatsächlich, ist da nicht viel passiert. Ja, also es ist nicht so, dass ich sagen kann, hier 50% der Länder haben da jetzt die Gebührenordnung angehoben, sondern Hamburg hat es eben ganz normal gemacht und ansonsten warte ich da tatsächlich noch gerade drauf, die letzten Informationen zu bekommen, welche anderen Länder das denn angepasst haben. Ja, es sind aber meistens, hält sich das alles in Grenzen. Ja, ich gebe dann immer ganz gerne einen Überblick, dass man mal sieht, welche Länder für so ein Standardobjekt, was die dafür verlangen, da kann man sich auch ganz gut mal einordnen als Sachverständiger. Für uns ist ja auch mal wichtig, ne, was kann ich für ein Gutachten nehmen oder für Beratungen, dass man da einen Überblick hat. Ich stelle auch immer ganz gerne von den Verbänden die Empfehlungen mal gegenüber. Und dann hat man da eben ganz guten Einblick.
Gibt's eine neue HONRIP in 2025?
Das möchte ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich bin ja verantwortlich für und die letzte Anpassung war 2022 und es ist durchaus notwendig. Man sollte die schon alle 3-4 Jahre anpassen. Das ist einfach mit Entwicklung, allgemeine Entwicklung, ja, Inflation oder wir nehmen ja den Verbraucherpreisindex, an dem wir uns dann orientieren. Das sollte man schon mit berücksichtigen.
Genau, also der BVS hat seine Honorarrichtlinie 2024 ja neu überarbeitet, auch mit einem deutlichen Sprung nach oben, muss man sagen. Hat auch erstmal Mietwertgutachten mit aufgenommen. Ja, ich fand das Honorar von 3.500 Euro ein bisschen sehr sportlich. Also dafür würde ich das den Aufwand nicht machen. Vor allem, das ist ja auch keine Einbahnstraße. Da sitzt du ja anschließend dann auch beim Gericht, muss man auch mal so sagen. Und ja, also es wird ein spannendes Jahr wieder, ne?
Absolut. Gibt es denn etwas im Hinblick auf 2025 an euch beide, was ihr euch wünscht?
Was wünsche ich mir 2025? Also ich wünsche mir, dass es quasi weiter gut läuft, wie jetzt auch im letzten Jahr hat man schon gemerkt. Die Sachverständigen haben wieder mehr Aufträge. Ich meine, jetzt kommt das mit der Grundsteuer noch dazu, aber es wird eben wieder mehr verkauft, mehr gekauft. Das sind ja auch wichtige Punkte für Sachverständige, die in diesem Bereich eben tätig sind. Aber an für sich, ja, also ich wünsche mir immer, sind immer noch zu wenig Sachverständige am Markt. Ja, also ich wünsche mir, dass mehr Sachverständige eben sich den Schritt wagen, vielleicht auch, dass Makler oder andere, die so Berührungspunkte mit der Wertermittlung haben, dass sie eben auch den Schritt wagen, das eben auch richtig mit aufzubauen. Es sind unheimlich viele Aufträge. Also ich kenne so viele Sachverständige, die es einfach nicht geschafft kriegen, die ganzen Aufträge abzuarbeiten. Und das Potenzial ist eben riesig. Ja, man kann ja auch schauen, es gibt so viele Bereiche außerhalb dieser Standardobjekte, ja, die eben natürlich auch abgedeckt werden müssen. Also das ist echt ein riesen Möglichkeit, wenn man da Spaß dran hat. Ja, ich persönlich, und ich weiß das auch von euch, ja, wir lieben unseren Job, uns macht das richtig viel Spaß. Ja. Deswegen glaube ich auch, dass das vielen anderen Spaß machen könnte. Und von daher wünsche ich mir, dass das eben auch, dass sich Leute trauen, eben in den Schritt eben zum Sachverständigen zu machen, den Sachverständigenwelt für Immobilienbewertung, weil eben, wie gesagt, da ein großes Potenzial einfach ist.
Das kann ich mir vorstellen. Ich würde ja jetzt wahnsinnig gern eigentlich mal das Thema einsteigen. Naja, was glaubst du denn, was hemmt denn momentan noch so viele, diesen Beruf zu ergreifen? Aber ich glaube, damit würde ich jetzt ein Riesenfass aufmachen. Aber dazu haben wir ja noch eine andere Folge veröffentlicht, Sachverstand in Sneakern im Rahmen des Open Podcast Formats. Und an der Stelle eine kleine Werbepause für den Jahreskongress der Immobilienbewertung, der jetzt uns dann kurz davor steht. Also ich glaube, in ungefähr 3 Wochen ist es ja soweit. Du hattest es schon gesagt, 29. Januar, Innovationstagung der Makler, 30. 31. Jahreskongress in Königswinter. Wir sind mit dabei. Wir freuen uns ganz, ganz sehr. Es wird auch tatsächlich eine Live-Podcast-Aufnahme geben mit Vor-Ort-Gästen und an alle, die da draußen das jetzt gerade hören und an den Tagen noch nichts vorhaben. Wir können es nur empfehlen. Es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Sowohl von zu Hause, digital oder auch vor Ort. Vor Ort wird es dann besonders lustig. Wie gesagt, wir sind da, wir freuen uns und ja, vielleicht treffen wir den einen oder anderen Hörer. Ein paar haben schon zugesagt tatsächlich. Also auch vom CISA-Netzwerk sind ein paar Coaches mit vor Ort, ein paar Coaches und ich glaube, das wird großartig.
Da bin ich mir sicher.
Sehr schön.
Gibt es eigentlich abends eine Band? Weißt du das?
Im letzten Jahr hatten wir auf jeden Fall eine Band.
Ja, aber nur bis 10.
Das stimmt nicht. Das ist gelogen.
Nein, entschuldige, um 10 war da Schluss.
Nein, war es nicht, Patrick. Nein, und wir besprechen das jetzt ja auch nicht weiter.
Ich kann mich sehr wohl daran erinnern, dass ich auf Marcos Handy noch den DJ machen musste, zusammen mit Carsten Nessler. Jawohl. Anne-Helene.
Ja, also weitergemacht. Ja, das ist doch super.
Sebastian, du sagst es, von irgendwo kam Musik. Ne?
Also, genau. Aber nicht von der Band.
Ja, bitte, du kannst auch nächstes Jahr dann dieses Jahr performen.
Nein.
Ich werde an deiner Seite stehen und mitmachen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir wünschen euch einen fantastischen Start ins Jahr 2025. Es wird spannend, es bleibt spannend und wir freuen uns auf ganz, ganz viele neue Folgen. Und ja, wie gesagt, wie immer, wenn ihr auch mal irgendwo Input wünscht oder einen bestimmten Themenwunsch habt, schreibt uns einfach über unsere Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns auf euch.
Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Euer Immomarkt to go. Kompaktes Immobilienwissen in Kürze. Klimaschutz über Denkmalschutz. Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat in 2 wegweisenden Urteilen entschieden, dass das öffentliche Interesse am Klimaschutz und der Förderung erneuerbarer Energien bei der Abwägung gegenüber dem Denkmalschutz Vorrang hat. In den Fällen einer Eigentümerin in der denkmalgeschützten Golzheimer Siedlung in Düsseldorf und eines Baudenkmals in Siegen haben die Richter die Installation von Solaranlagen erlaubt. Sie entschieden, dass das öffentliche Interesse am Klimaschutz das private Interesse am Denkmalschutz überwiegt, es sei denn, es gibt besondere denkmalrechtliche Gründe, die eine solche Nutzung verhindern. In beiden Fällen wurde festgestellt, dass die geplanten Solaranlagen keine wesentlichen Auswirkungen auf das äußere Erscheinungsbild der Gebäude haben. Der Ausbau erneuerbarer Energien wie Solaranlagen darf nicht grundsätzlich durch den Denkmalschutz blockiert werden. Nur in Ausnahmefällen, wenn besondere denkmalpflegerische Belange betroffen sind, könnte der Denkmalschutz dem Bau von Solaranlagen entgegenstehen. Das war euer Immomarkt2Go. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen.